Das erste Text, die wir haben, hat als Überschrift Jakob gewinnt mit List den Erstgeburtssegen, 1. Mose 27. Wir beten. Herr, warum ich? Ich höre jetzt den einsamen Gesang des Wintervogels. Andere haben Flügel, sie fliegen zur Wärme und Sonne. Einsam und allein bin ich, sing ich in mir selbst. Herr, warum ich, dass du mich gerufen hast, dass du mir die Kraft zu folgen gibst, ja, die Berge weichen vor deinem Wort, und die Einsamen finden neue Hoffnung in dir. Herr, ich danke dir dafür. Amen. Ich will etwas vorauslesen, denn ich glaube, ein Schlüssel zu der Verständnis in die Tiefe unserer Text ist, was in Kapitel 25, Esau verkauft sein Erstgeburtsrecht, Vers 29 bis 34. Ich glaube, wenn wir das in uns wahrnehmen, ist die Text, die wir heute vorhaben, viel klarer. Und Jakob kocht ein Gericht. Da kam Esau auf ein Feld und war müde. Und sprach zu Jakob, lass mich essen das rote Gericht. Da nehmen wir an, dass das Linsen ist. Denn ich bin müde. Daher heißt er Edom. Das ist ein Hauptfeind Israel. Aber Jakob sprach, verkauf mir heute deine Erstgeburt. Esau antwortete, siehe, ich muss doch sterben. Was soll mir da die Erstgeburt? Da muss man gleich was sagen. Die Erstgeburtsrecht und der Segen ist nicht nur was persönlich, sondern bezieht sich auf Abraham, geht zurück und geht über die Verheißungen an diesem Volk. Ein großes Volk, Land, Segen und Fluch, und durch dich werde gesegnet alle Völker auf Erden. Esau sieht diese Recht, die Erstgeburtsrecht, die mit dem Segen Israel, nur persönlich. Und deswegen ist er total gescheitert. Deswegen hat er kein Recht auf diese Segen. Esau antwortete, siehe, ich muss doch sterben. Aber Israel nicht. Was soll mir da die Erstgeburt? Jakob sprach, so schwöre mir zuvor. Und er schwor ihn und verkaufte so Jakob seine Erstgeburt. Und gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht, und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau seine Erstgeburt. Mit dieser Kenntnis im Hintergrund ist unser Text für heute, ich glaube, viel klarer. Denn Erstgeburtsrecht hat, wie Isaac das betont, mit Segen zu tun. Das ist persönlicher Segen, und das ist die Segen Gottes über Israel und Israels ganze Heilsgeschehen bis heute. Esau muss sterben mit vollem Recht, aber Israel bleibt lebendig als Gottes Volk. Jakob gewinnt mit List den Erstgeburtssegen, Kapitel 27, natürlich Genesis, 1. Buch Mose. Es begab sich, als Isaac alt geworden war und seine Augen zu schwach zum Sehen wurde, rief er Esau, seinen älteren Sohn, und sprach zu ihm, mein Sohn. Er aber antwortete ihn, hier bin ich. Und Isaac sprach, siehe, ich bin alt geworden und weiß nicht, wann ich sterben werde. So nimm nun dein Gerät, Küche und Bogen und geh's auf Feld und jag mir ein Wildbret. Er war Jäger, Esau. Und mach mir ein Essen, wie ich's gerne habe, und bring's mir herein, dass ich esse, auf dass dich meine Seele segne, ehe ich sterbe. Rebekka aber hörte diese Worte, die Isaac zu seinem Sohn Esau sagte, und Esau ging aufs Feld, dass er ein Wildbret jagte und heimbrächte. Da sprach Rebekka zu Jakob, ihrem Sohn, siehe, ich habe dein Vater mit Esau, deinem Bruder, reden hören. Bring mir ein Wildbret und mach mir ein Essen, das ich esse, und dich segnen für dem Herrn, vor dem Herrn, ehe ich sterbe. So höre nun, mein Sohn, auf mich und tu, was ich dich heiße. Wer behauptet, dass Frauen keine Rolle im Alten Testament spielen? Die ist der treibende Kraft, nicht wahr? Ja, geh hin zu der Herde und hol mir 2 gute Böcklein, dass ich deinem Vater ein Essen davon mache, wie er es gerne hat. Das tun gerne die Frauen, ein gutes Essen für ihre Männer machen. Da sollst du deinen Vater hineintragen, dass er esse, auf dass er dich segne vor seinem Tod. Jakob aber sprach zu seiner Mutter Rebekka, siehe, mein Bruder Esau ist rau, doch ich bin glatt. So könnte vielleicht mein Vater mich betasten und ich würde für ihn dastehen, als ob ich ihn betrügen wollte. Als ob. Und brächte über mich ein Fluch und nicht einen Segen. Da sprach seine Mutter zu ihm, der Fluch sei auf mir. Das ist sehr wichtig. Der Fluch sei auf mir, mein Sohn. Gehorche nur meinen Worten, geh und hol mir. Das hat er genau, was Adam getan hat, nach Eva von Obst genommen. Er gehorcht. Sag gar nichts dagegen. Da ging er hin, holte und brachte es seiner Mutter. Da machte seine Mutter ein Essen, wie es sein Vater gerne hatte. Und nahm Esaus, ihre älteste Sohns, Feierkleider, die sie bei sich im Hause hatte, und zog sie Jakob an, ihrem jüngeren Sohn. Aber die Felle von den Böcklein tat sie ihn um seine Hände und wo er glatt war am Halse. Und so gab sie das Essen mit dem Brot, wie sie es gemacht hatte, in die Hand ihres Sohnes Jakobs. Und er ging hinein zu seinem Vater und sprach, mein Vater, er antwortet, hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? Jakob sprach zu seinem Vater, ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Ich habe getan, wie du mir gesagt hast. Komm nun, setz dich und iss von meinem Wildbrett, auf das mich deine Seele segne. Isaac aber sprach zu seinem Sohn, wie hast du so bald gefunden, mein Sohn? Er antwortete, Herr, dein Gott bescherte mir's. Prophetische Worte. Da sprach Isaac zu Jakob, tritt herzu, mein Sohn, dass ich dich betaste, ob du mein Sohn Esau bist oder nicht. Da trat Jakob zu seinem Vater Isaac und als er ihn betastet hatte, sprach er, die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände, und er kannte ihn nicht, denn seine Hände waren rau wie Esau seines Bruders Hände, und er segnete ihn und sprach, bist du mein Sohn Esau? Er antwortet, ja, ich bin's. Da sprach er, so bring mir her, mein Sohn zu essen von deinem Wildbrett, dass dich meine Seele segne. Da brach er ihn und aß, und trug ihn auch Wein herein, und er trank. Und Isaac, sein Vater, sprach zu ihm, komm her und küsse mich, mein Sohn. Er trat hinzu und küsste ihn, da roch er den Geruch seiner Kleider und segnete ihn und sprach, siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und von der Fettigkeit der Erde und Korn und Wein die Fülle. Völker sollen dir dienen und Stämme sollen dir zu Füßen fallen. Sei ein Herr über deine Brüder und deine Muttersöhne sollen dir zu Füßen fallen. Verflucht sei, wer dir flucht, gesegnet sei, wer dich segnet. Als nun Isaac den Segen über Jakob vollendet hat und Jakob kaum hinausgegangen war von seinem Vater Isaac, da kommt Esau, sein Bruder, von seiner Jagd. Und machte auch ein Essen und trug es hinein zu seinem Vater und sprach zu ihm, richte dich auf, mein Vater, und iss von dem Wildbrett deines Sohnes, dass mich deine Seele segne. Da antwortete ihn Isaac, sein Vater, wer bist du? Er sprach, ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Dann setzte sich Isaac über die Maßen sehr und sprach, wer? Wo ist denn der Jäger, der mir gebracht hat und ich habe von allem gegessen, ehe du kamst, und habe ihn gesegnet, er wird auch gesegnet bleiben. Als Esau diese Worte seines Vaters hörte, schrie er laut und wurde über die Maßen sehr betrübt und sprach zu seinem Vater, segne mich auch, mein Vater. Er aber sprach, dein Bruder ist gekommen mit List und hat deinen Segen weggenommen. Da sprach er hieß mit Recht Jakob, das bedeutet der Hinterlistige oder Betrüger, denn er hat mich nun 2-mal überlistet. Mein Erstgeburt hat er genommen, und siehe, nun nimmt er auch meinen Segen. Und er sprach, hast du mir denn keinen Segen vorbehalten? Isaak antwortete und sprach zu ihm, ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt und alle seine Brüder, und habe ihn zum Knechten gemacht, mit Korn und Wein habe ich ihn versehen. Was soll ich nun dir noch tun, mein Sohn? Esau sprach zu seinem Vater, hast du denn nur einen Segen, mein Vater? Segne mich auch, mein Vater. Und er hob seine Stimme und weinte. Da antwortet Isaak sein Vater und sprach zu ihm, siehe, du willst wohnen ohne Fettigkeit der Erde und ohne Tau des Himmels von oben her. Von deinem Schwerte willst du dich nähren, und deine Brüder sollst du dienen. Aber es wird geschehen, dass du einmal sein Joch von deinem Halse reißen wirst. Liebe Brüder und Schwestern, eine zentrale Thema der ganzen Bibel ist, dass Gott kommt an Ziel. Und er kommt an Ziel öfters durch total merkwürdige Weise. Nicht durch unsere Frömmigkeit. Wo kommt Gott ans Ziel? Durch unsere Frömmigkeit, wie manche Leute heute denken. Er kommt öfters genau umgekehrt ans Ziel. Durch einen Mörder wie Saulus, der auf dem Weg war, Massenmörder zu sein. Durch einen Totschläger wie Mose. Durch einen Ehebrecher und Mörder wie David. Wer die Bibel in die Tiefe liest, merkt, Gott hat einen Heilsplan für Israel, für die Gemeinde und für jeden von uns. Aber seine Wege sind geheimnisvoll. Er ist der Herr. Er verfügt über uns. Und niemals wir über ihn, wie heute die Schwärme denken. Wir haben den Heiligen Geist in Hand. Das ist total entgegengesetzt zu biblischen Aussagen. Wir haben niemals seinen Heiligen Geist in Hand, denn wir haben niemals seinen Heilsplan in Hand. Er handelt, und er handelt in geheimnisvolle Wege. So gab es im Dritten Reich ein Sudetendeutscher, wo in Sudetenland Antisemitismus ungeheuer verbreitet war, das weiß ich sehr, ein Jude weiß über solche Sachen, ein Sudetendeutscher, der mehr für die Juden getan hat, tausende Juden, und er war Trinker und Playboy. Und er hat mehr für die Juden getan, tausende Juden gerettet, durch seine Beziehung zu der SS. Er hat eine Fabrik. Schindler hieß dieser Mann, Oskar Schindler, es gibt Bücher über ihn. Der Manns Leben war übel, es blieb übel, aber durch ihn hat der Herr Wunderbares getan. Das bedeutet bitte nicht, liebe Brüder und Schwestern, dass ihr nach Hause geht und sagt, jetzt habe ich einen Freibrief von Pfarrer Jaffin, zu stehlen, zu hören, zu töten, und dann kann ich ein Heiliger sein. Das war die Schlussfolgerung von Fjodor Dostoevsky, einer der größten aller christlichen Dichter, aber das ist nicht die richtige Schlussfolgerung. Die Schlussfolgerung ist, der Bergpredigt in die Tiefe zu lesen und zu merken, wie dreckig wir alle sind, ein Lieblingswort von Luther, wie dreckig wir alle sind in Gottes Augen. Denn wir sind absolut unvollkommen. Gott will Vollkommenheit, das ist der Mittelpunkt der Bergpredigt. Ihr müsst vollkommen wie Gott sein. Ihr müsst leben ohne Hass und Begier. Ihr müsst eure Feinde konsequent lieben. Das kann keiner. Unser Glaube ist nicht gegründet auf die Jüngerschaft Jesu. Und das soll die katholische Kirche gesagt wie die Schwärmer, die immer wieder die Betonung auf die Jüngerschaft, auf ihre Gaben, auf ihre Wege. Unser Glaube ist gegründet auf nur eine Person. Und der heißt Jesus Christus. Und deswegen bin ich hier heute. Nicht, weil ich an die Kirche oder an die Gemeinde glaube. Was wir erlebt haben unter die Kirchen und immer noch als Juden durch Jahrhunderte und Jahrtausende, ist keine schöne Geschichte. Ich bin zu Glaube gekommen wegen einer Person. Wegen Jesus von Nazareth. Der mehr ist als eine Person. Der auch der lebendige Gott Israel ist. Und der Heiden Heiland und herrsche über Zeit und Ewigkeit. Und das ist der einzige Grund, ein Christ zu werden. Nur ihn. Alles ist gelagert auf ihn. Deswegen bin ich evangelisch geworden. Die Frömmigkeit, die katholische Kirche in vielen Hinsichten übertrifft unsere Frömmigkeit. Ihr Gebetsleben auch nebenan. Um das geht es nicht. Ich bin evangelisch geworden nur um eine Sache. Und das ist die einzige Sache. Die einzige Mittel Gottes, Jesus, der anders ist als Mose und Jakob, Israel und David und Petrus und Paulus. Denn er ist Gott und er bringt Gottes Heilsplan ans Ziel durch seine Frömmigkeit. Und das ist die große Ausnahme. Jetzt schauen wir den Text ein bisschen in die Tiefe an. Es begab sich, als Isaak alt geworden war und seine Augen zu schwach zum Sehen wurde, rief er Esau, seinen älteren Sohn. Merkwürdig, wie ich sagte, Gottes Wege sind so total entgegengesetzt zu was wir erwarten. Er hat uns Gesetze gegeben und der ältere Sohn soll der Erbe sein in Israel. Aber schau mal, fast alle zentrale Gestalten im Alten Testament sind nicht der ältere Sohn. Machen Sie darüber Gedanken. Über Josef, über Mose, über David. Keiner von denen ist der ältere Sohn, aber das ist Gottes Gesetz. Das bedeutet, Gott steht über das Gesetz. Verflucht ist der, der am Holze hängt. 5. Mose 21, 23. Jesus nahm die Verfluchung der unerfüllbare Gesetz, die er für uns erfüllt hat am Kreuz. Aber das Gesetz hat ihn verflucht. Wir haben mit einem sehr rätselhaften, geheimnisvollen Gott zu tun. So hat Martin Bube das gesagt. Rätselhaft, geheimnisvoll, und lassen Sie niemals denken, dass Sie diesem Gott in Ihre eigenen Griff haben kann. Durch Ihre Frömmigkeit, durch Ihre Gebetsleben, durch Ihre Geistesgabe, durch Ihre besondere Gemeinschaft, niemand kann diesen Gott in seinen Griff haben. Deswegen heißt er Gott. Die Grundkenntnis, ein wahrer Gläubiger, Herr, ich bin nicht würdig, die Riemen deiner Schuhe zu binden. Wer das weiß, der ist voll mit dem Heiligen Geist. Denn das ist zentral biblisch, über was christliche Nachfolge bedeutet. Die ältere Sohn ist Esau. Man fragt über die Rolle der Frauen. Wer ist zentral hier in dieser Kette? Es heißt, der Gott Abraham, Isaak und Jakob. Aber es könnte genauso heißen, der Gott Abraham, Rebekka und Jakob. Denn wer ist die entscheidende Gestalt hier? Isaak oder Rebekka? Rebekka. Und wir Juden erleben das aber häufig, die zentrale Rollen der Frauen in unserer Geschichte. Ich will nicht hier in ein Streitgespräch kommen, ob Frauen verkündigen sollen. Dieses Thema ist nebenan ein absolut Randthema. Man soll lernen, den Unterschied zwischen zentraler und Randthema. Sie sind hier wegen eines zentralen Themas, und das ist Israel. Die Verständnis von Heiligen Geist ist ein zentrales Thema heute. Solche andere Themen sind Randthema. Auf jeden Fall, Rebekka ist eine typische Jüdin, aber sehr typisch. Jede Jude weiß das. Und die Isaak-Kleider auch, ja. Typische Jude. Er rief Esau, seinen älteren Sohn, er hat keinen Geschmack. Er hält an der Jäger, der Unstetige, der Oberflächliche. Er sieht nicht in die Tiefe. Und hier steht es, als seine Augen zu schwach zu sehen wurde. Das ist nicht nur eine physische Aussage, sondern eine geistliche Aussage. Er versteht nicht in die Tiefe, um was es geht. Rebekka aber versteht, aber ihre Mittel sind falsch. Aber trotzdem kommt Gott ans Ziel. Sprach zu ihm, mein Sohn, er beantwortet ihn, hier bin ich. Ein Satz, die läuft durch die ganze Bibel, hier bin ich, Gott. Ruft, wir antworten, der Gesegnete ruft, wir antworten, die Engel ruft, wir antworten, hier bin ich, jetzt bin ich da. Und er sprach, siehe, ich bin alt geworden und weiß nicht, wann ich sterben werde. Das ist seelsorgerlich ungeheuerlich wichtig. Wir wissen nicht, wann wir sterben werden. Und das geht nicht nur alte Leute an. Ich habe einen Freund, ein Mordskerl, ein Oberbayer, und die können Mordskerl sein, auch im Geist, ein Riesentipp. In jeder Sinn das Wort, auch in Intelligenz. Und er ging nur um ein Kontrastmittel, weil er hat Gallensteine. Und in einer Sekunde war er tot. Das passiert. Eins von jeder 10.000 eigentlich, ich glaube noch mehr. Niemand weiß, wenn seine Tag und Stunde ist. Deswegen sollen wir jetzt unser Haus in Ordnung bringen. Mit dem Herrn und mit unseren Nächsten. Wir kennen alle Jesu Begegnung mit dem reichen Kornbauer. Er will sein Ruhe haben, er plant für die Zukunft. Der Zukunft liegt nicht in unseren Händen, sondern in Gottes Händen. Aber eines können wir tun, und das ist unser Leben jetzt im Frieden mit dem Herrn richten. unter seiner Herrschaft, in Schwachheit, nicht in besondere Gaben und Erlebnisse, sondern in Schwachheit, unter sein segende Hände und mit unseren Nächsten, denn wir wissen nicht, was morgen bringen kann. Hier ist Jakob klug. Und ich weiß nicht, wann ich sterben werde. So nimm nun dein Gerät, Köcher und Bogen und geh aufs Feld und jag mir ein Wildbret. Und mag mir ein Essen, wie ich's gern habe. Manche Leute hier unter Pietisten haben ein gewisse Abscheu für eine sehr biblische Tatsache. Und das ist, dass bei wichtiger Handlung man isst gut. Ja? Kann nicht dafür, das ist so, ein Festessen. Und wir Juden essen sehr gerne. Entweder lebt man für Bauch, sagt Paulus, oder für Christus, weil er versteht unsere Schwäche. Es soll nicht in dieses Extrem gehen. Warum spielt Essen hier so eine wichtige Rolle? Und das ist auch ein gesamtbiblisches Thema. Schauen Sie, als Mose und die 70 Älteste, Gott schaute, wie ein Saphir strahlender Teppich, wie endet diese Geschehen? Und sie aßen. Manche würden denken, ja, was soll das sein? Und sie aßen, wann ist immer wieder? Das bedeutet, was geistlich erlebt wird, wird bis ins Fleisch hineinkommen. Denn Leib, Geist und Seele sind eine unzertrennliche Einheit. Deswegen auch in Abendmahl. Melchisedek in Bezug zu Abraham, das ist der Weg in dieser Gemeinschaft, Essengemeinschaft, die läuft durch das ganze Bibel bis zu heiligem Abendmahl. Es wird ein feierlicher Essen, denn etwas feierlich wird geschehen für die Zukunft. Und es wird bis ins Leib hineingebracht werden. Natürlich, Luther hat einen anderen Weg hier genommen. Er sagte, man soll eine kleine Schwäche pflegen, dass man merkt, dass man kein Heiliger ist und nicht so überheblich sei. Und aus dieser kleinen Schwäche ist er sehr groß geworden. Ja, ich meine, er war ein Fresssack, nicht wahr? Kranach könnte ihn nicht unter 200 Pfund bringen. Und Kranach hat immer sehr zierliche Menschen gemacht. Na, ich werde nicht unbedingt diese Rat Luther, ich bin nicht so lutherisch, ich glaube, Paulus versteht mehr von uns. Aber ich habe diese Schwäche für gutes Essen. Ich muss dazu mich bekennen. Aber ich glaube, das hat einen gewissen biblischen Geschmack. Wenn man das Wort Geschmack, vielleicht ist das richtige Wort hier. Gewisser biblischer Geschmack. Und mag mir ein Essen, wie ich es gern habe, und bring's mir herein, dass ich esse, auf dass meine Seele segne, ehe ich sterbe. Esse, dass ich meine Seele, Leib, Geist und Seele, eine unzertrennliche Einheit, direkt hier zusammengebracht werden. Hier versteht Isaac was. Rebecca. Die überhört das. Wir haben auch in Baden, im Schwabenland und so, auch solche Frauen wie in Israel, die hinter die Türe stecken, ja, oder hinter den weißen Vorhängen sind, ja, und sie hören und sehen viel mehr, als sie eigentlich hören und sehen sollen, ja. Ja, aber das ist Rebecca. Sie ist sehr wach, so was hier vorgeht. Rebecca aber hörte nicht nur als Zufall, ja. Rebecca aber hörte diese Worte, die Isaac zu seinem Sohn Esau sagte, und Esau ging aufs Feld, das ein Wildbret jagte und hineinbrächte. Da sprach Rebekka zu Jakob, ihrem Sohn, siehe, ich habe dein Vater mit Esau, deinem Bruder, reden hören. Wir müssen denken, Jakob werde das nie getan haben, für gut und für schlecht, ohne seine Mutter, für gute und für schlechten, denn beide sind drinnen. Betrug, aber auch Segen. Bring mir ein Wildbret und mach mir ein Essen, dass ich esse und ich segne für den Herrn, ehe ich sterbe. Und denken Sie gleich jetzt immer wieder Segen für den Herrn. Das bedeutet, ein Segen, der vor dem Herrn ausgesprochen kann, nicht nichtig gemacht werden. Wie Gottes Segen über Israel selbst. Das weiß Isaac auch. Manche würden mit diesem mitmenschlichen Gefühl heute, aber die arme Esau, er soll irgendwas auch kriegen. Isaac weiß sehr genau, den Segen ist gesprochen. Und das ist der Segen nicht nur über eine Person, sondern über ein Volk und über ein ganzes Heilsgeschehen Gottes. Ein Zentralheilsgeschehen, die führt zu Jesus und dann in die Endzeit. So hör nun, mein Sohn, auf mich und tu, was ich dich heiße. Hier sehen wir im Grunde genommen zwei Typen Menschen. Jakob ist ein Mutterssöhne, wie man böserweise das nennen wird. Mein Vater ist so, ich bleibe bin ich auch ein bisschen so. Ich bin nie die Jäger, aktivistische Typen. Jakob ist sehr nah zu seiner Mutter. Ich war sehr nah und ich bin immer noch sehr nah zu meiner Mutter. Er ist häuslich, er ist vertraulich, er ist inniglich in seiner Art. Esau ist der Jäger, der Aktivist. Es gibt Juden, die Esau-Typen sind, auch wenn Esau dann zu Edom wird, ein Hauptfeind Israel. Ich habe so einen Onkel. Er war auch behaart. Er war auch groß. Er war auch ein Jäger. Und ich glaube, manche von euch wissen, er war auch ein Zahnarzt. Das nicht Esau war, ein ganz anderer Beruf. Und er hat es gegen die Jakob in der Familie, das war mein Vater. Und er hat immer gebohrt, ohne Betäubungsmittel zu geben. Deswegen ging mein Vater nicht zu ihm. Aber ich muss zu ihm gehen, weil er mein Onkel war. Und es hat mich nicht abgehärtet, muss ich sagen. Ich habe geschrien, so laut wie Esau am Schluss hier schrie, ja? So war das, ja? Denke immer an meinen Onkel Morten, wenn ich diese Esau-Text, weil er war genauso ein Jäger, stark und behaart und so. Da sprach Rebekka zu Jakob, ihrem Sohn, siehe, habe dein Vater und so dein. So nun, höre nun, mein Sohn, auf mich und tue, was ich dich heiße. Er geht in diesen Betrug. Wir müssen im Klaren sein, Gott kommt ans Ziel durch Wege, die öfters uns zu Kopfschütteln bringen. Wie dieser Sudetendeutsche, der Playboy und Trinker war und so viele Juden gerettet, dieser Oskar Schindler. Hier geht es um Betrug. Aber wir müssen auch bedenken, dass die Erstgeburtsrecht ist verkauft und die Erstgeburtsrecht für ein Linsensuppe ist der Weg zu der Segen, nicht nur für eine Person, sondern für das ganze Volk. Jakob hat im Grunde genommen Recht auf diesen Segen, aber er hat nicht Recht, seinen Vater zu betrügen. So was tut Gott? Er kommt ans Ziel mit Jakob, mit dem Segen, aber Jakob muss das ausgleichen. Es wird vergolten. Das bedeutet, er muss kämpfen um den Segen mit Gott. Gottes Engel im Alten Testament, bei den Richter und so weiter, ist Gott selbst. Er muss kämpfen mit Gott um den Segen. Er muss den Segen von dem Ursprung her gewinnen und im Kampf. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Gott kommt ans Ziel über diese Linie. Die Methoden, die benutzt, sind falsche und üble Methoden, aber die werden ausgeglichen durch diese Vergeltung, dass Jakob sehr schwer leben musste, auch Betrug erleben müsste in sein Leben gegen ihn und dann auch mit Gott kämpfen müsste um diese Segen. Deswegen wird das ausgeglichen, was hier passiert. Die Mittel sind nicht die richtigen Mittel, aber trotzdem kommt Gott ans Ziel. Das ist das Merkwürdige. Er kommt nicht ans Ziel durch unsere Frömmigkeit. Trotzdem sollen wir fromm bleiben. Geh hin zu der Herde und hol mir zwei gute Böcklein, dass ich deinen Vater ein Essen machen, davon mache, wie er es gerne hat. Na, ich nehme es an, dass Rebekka als eine gute Mutter und eine gute Frau noch ein besserer Koch ist als der Esau und weiß, wie das richtig zu machen ist für ihrem Mann. Nicht wahr? Und es ist sehr leicht, Will zu tarnen. Ich als Israelit weiß über gutes Essen und ich weiß, dass es sehr leicht ist, ein Ziege, ein Böcklein, hat einen Wildgeschmack in sich. Sogar hier in Deutschland, wo wenig, well, noch viel ist bekannt eigentlich über Wild, aber Kangaroofleisch würde hier gekauft anstelle von Reh. Und Kangaroofleisch ist ein sehr billiges Fleisch und da war eine große Sache in die Zeitung darüber. Diese Art, die Eindruck zur Erweckung, dass was wild ist, es ist nicht wild, die Böcklein, auch wenn sie gewisse Wildtendenzen. Warum? Der Wilde, der streut und geht weg, der unruhig und unstetig, das ist der Esau. Aber sogar bis ins Gericht hinein, bis um die Vermittler dieser Gericht, die man hier isst, Rebekka, bis Jakob hinein, alles bleibt häuslich. Deswegen ungeheuer wichtig ist in Israels Verheißung die Familie. Und so tust du die Mutter, auch wenn der Vater eine zentrale Rolle spielt in der Religion Erziehung. Es wird immer unter uns betont, nicht, dass wir besonders sportlich, besonders aktiv, sondern dass wir besonders häuslich, dass wir besondere Betonung auf die Familie und dass wir vor allem als mehr eine besondere Nahbeziehung zu unserer Mutter haben. Leider haben wir einen Sigmund Freud, der auch Jude war und diese Art von die Nahbeziehung von Kindern zu Mutter in eine sehr üble Art gedeutet hat, in seinen Oedipus und so weiter. Aber das ist kein Zufall. Die Deutung ist falsch. Aber die Nahbeziehung zwischen Mutter und Sohn, welche überall in die Welt ist, in Israel besonders nah. Denn es geht um die Familie, Zugehörigkeit. Warum? Denn durch Seiten des Leidens, wo haben wir Ruhe? Wo haben wir Geborgenheit? In unser Glaube und die Glaube innerhalb der Familie zusammen. Und das ist sehr wichtig, um ein Verständnis des Judeseins und Gottes Heilsplan mit Israel. Und das hat sehr mit zu tun. Esau ist nicht der richtige Mann. Der ist der unruhige Jäger. Geht seine eigene Wege. Er ist wild. Er ist nicht richtig sesshaft in seiner Art. Er ist nicht familiebetont. Er hat keine tiefe Beziehung zu seiner Mutter. Jude sein ist, wer eine jüdische Mutter hat. Eine Grundaussage, die Bubis auch wiederholt hat, finde ich sehr gut, weil ich habe eine jüdische Mutter. Da sollst du deinen Vater hineintragen, dass er esse, dass er dich segne vor seinem Tod. Jakob aber sprach zu seiner Mutter Rebekka, siehe, mein Bruder Esau ist rau, doch ich bin glatt. Na, es gibt ein deutsches Märchen, die Bezug nimmt auf diesen Text über rau und so. Wie heißt das? Der
Wolf in die sieben Geister.
Wolf in die sieben Geister. Gut, da kannst gleich denken, das kommt aus seinem Verständnis, diese Geschehen, nicht wahr? Das ist kein Märchen, das ist ein Märchen, aber das ist kein Märchen. Jakob aber sprach zu seiner Mutter, siehe, mein Bruder Esau ist rau, doch ich bin glatt. Das ist auch nicht nur eine physische Bezeichnung, sondern ein geistliche. Rau, das bedeutet, was unstetig, was unruhig, was wild in sich ist. Ich kenne auch Leute, ich kenne sogar einen Jude in Deutschland, der sehr Ähnlichkeit hat mit den Tieren, mit denen er zu tun hat. Die beste Jäger und die beste Fischer sind öfters Leute, die sehr viel des Tier in sich selbst haben. Dieser Mann hat eine ungeheuerliche Gabe. Er geht fischen und wo er fischen geht, fängt er immer die Fische. Niemand sonst. Sein Fang ist fertig innerhalb einer Woche. Was er darf in ein ganzes Saison, hat er innerhalb einer Woche alles gefangen. Es gibt auch Jäger, die so sind. Es gibt Menschen, die so nah zu Tier sind. Es ist im Grunde genommen nicht nur ein Flug, sondern ein Segen. Beides. Die so nah zu das tierliche Leben sind, dass sie diese Gabe haben. Als Jäger und als Fischer. Die sind rau. Sie sind sehr was tierlich wie tierisch in sich. Jakob ist glatt. Das bedeutet im Grunde genommen, wie wird man sagen, glatt in diesem Sinn, ich würde sagen hier häuslich, in dieser Art, familiär. Bitte nehmen Sie das nicht persönlich, wenn Sie sehr behaart sind, das können Sie im Geist ganz anders sein, man muss vorsichtig über. So, aber hier sind Aussagen hier. Aber ich glaube, das Wort glatt auf Deutsch hat auch was mit Unehrlichkeit zu tun, ja? Und das bringt es hier. Glatt wie ein Aal, oder sagt man?
Gerissen.
Gerissen, glatt. Ja, genau. Und hier in Deutsch kommt dieser andere Aspekt da zu Vorschein. Wie es bei den Esaus positiv und negativ, so bei den Jakob auch. Glatt wie ein Aal, gerissen, richtig. Ja, das kam mir plötzlich im Kopf. Ja. Dort könnte vielleicht mein Vater mich betasten und ich würde für ihn dastehen, als ob ich ihn betrügen wollte. Als ob. Was für eine Art Selbstbetrug. Wenn wir jemand anders betrügen, ein Teil dieses Prozesses ist immer Selbstbetrug. Nicht wahr? Ich habe es nicht getan. Und dann sagt Rebekka, ja, ich nehme die Verantwortung. Kann Rebekka die Vollverantwortung übernehmen, wenn Jakob ständig seinen Vater anlügt? Nein. Auch wenn sie zutiefst mitschuldig ist, wie Eva. Als ob ich ihn betrügen wollte und brächte mir einen Fluch und nicht einen Segen. Das ist eine Wahrheit drin. Er wird den Segen kriegen, aber er muss das nochmal erkämpfen. Ganz um sein Leben kämpfen, um diese Segen. Denn in der Weg des Lügen ist nicht der Weg des Heil. Es muss gut gemacht werden. Und da sprach, und das ist ein sehr wichtiger Satz, seine Mutter, Rebekka, zu ihm, der Fluch sei auf mir, mein Sohn. Der Fluch sei auf mir, mein Sohn. Wer hat die endgültige Fluch genommen, die auf uns alle steht? Das führt zu Jesus. Andererseits Israel schreit, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Das ist ein Fluch. Prophetisch, aber auch ein Segen. Denn Jesu Blut ist Blut von Versöhnung und nicht Blut von Rache. Aber es ist in einer flugartigen Art gemeint. Ja, wenn er wirklich Gottes Sohn ist, dann sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Und das Blut wird über Israel und ihre Kinder kommen, wenn Jesus wiederkommt und Israel mit sich selbst versöhnt, in wen Israel mit ihrem Herrn versöhnt wird. So, das ist ein sehr interessanter Satz, den man eigentlich gesamtbiblisch viel dazu entdecken kann. Der Flug sei auf mir, mein Sohn. Aber wir wollen das beide in Bezug, zwiespältigen Bezug zu Israel, wo ein Fluch da ist, aber er wird zu Segen werden. Aber vor allem in Jesus Christus, der die Vollende dieser Linie, Abraham, Isaac, Jakob und so weiter, und er nahm unser Fluch und auch das Fluch Israel auf sich genommen. Gehorche nur meinen Worten, geh und hole mir. Die Mutter sagt, ich bin verantwortlich. Jakob gehorcht, wie auch Adam Eva gehorcht. Das ist Schuld. Andererseits, er weiß sehr genau, dass Esau kein Erstgeburtsrecht mehr hat. Er weiß, er hat die Erstgeburtsrecht und das bedeutet den Segen. Er ist zwiespältig hier. Der Richtung ist richtig, aber der Methode ist falsch. Und das sagt uns nochmal was sehr zentral über Gott. Gott kommt öfters ans Ziel in Art und Weise total anders, als wir das erwarten. Bitte, spekulieren Sie nicht zu viel über die Endzeit. Es gibt Leute, die nur leben über alles, was passiert und suchen irgendwo in die Prophetie oder in Offenbarung etwas mit der Endzeit. Wir verfügen nicht über Gottes Heilsplan. Wir werden sehr große Überraschung erleben am Ende der Tage. Aber sehr große Überraschung. Und wenn wir keine Überraschung erleben, dann haben wir nicht richtig begriffen. Haben wir nicht viel Überraschung mit uns selbst erlebt? Wie viel Dunkelheit in uns ist, wenn wir glauben, dass wir so weit mit unserer Heiligung gekommen sind? Denn es ist nicht unsere Heiligung, sondern was er an uns wirkt. Und er wirkt, in wen er uns die Dunkelheit zeigt durch sein Licht. Das ist der Weg der Heiligung. Und das ist ein Weg, über wen er verfügt. In und durch die Dunkelheit in uns, dass wir immer näher zum Licht kommen. Und das ist der Weg, sein Heilsplan. Und das ist auch der Weg, seine Zukunft. Seien Sie vorsichtig. Es gibt zu starke Betonung auf, wir reden nicht über Endzeit. Wir haben mit Israel nichts zu tun. Das ist übel. Aber es gibt auch ein anderes Extrem, die gefährlich sein kann. Dass man so endzeitlich betont ist, dass man sich nicht mehr in die Tiefe der Bibel gründet. Und der Weg, die Endzeit zu verstehen, geht über gesamtbiblische Verständnis. Aber dann kommt man zu diesem ganz biblischen Verständnis, Herr, du wirst es tun. Auch indem ich versage, tust du das. Israel hat total versagt an ihrem König, aber Jesus hat das vollendet. Da sollen wir viel Gedanken darüber machen. Es hängt nicht von meiner Frömmigkeit. Bitte, das ist nicht ein Ruf, unfromm zu sein. Es ist ein Ruf zu einem Verständnis, dass meine Frömmigkeit kein Werkgerechtigkeit, die mir gerecht für Gott macht. Meine Frömmigkeit kommt von ihm. Er wirkt an mich. Und wir wollen nicht mit Selbsttäuschung und Scheinheiligkeit leben. Gottes Ruf ist ein Ruf zu bohrender Ehrlichkeit, den Balken aus unseren eigenen Augen zu entfernen. Und dann können wir anfangen zu merken, wie groß unser Herr ist, dass er solche wie uns annimmt. Je wichtiger wir uns selbst machen, unsere Gaben, unsere Werken, je geringer wir letzten Endes unser Herr machen. Ist das nicht so? Machen Sie Gedanken darüber. Es geht um eine sehr deutliche Entgegensetzung. Seine Größe, seine Vollendung, sein Heilsplan, sein Segen, sein Weg und meine Versagen, meine Schwachheit, meine Sünde, meine totale Abhängigkeit auf Gott. Und das ist, wie Bezel uns mit vollem Recht sagt, das ist, was gut ist. Total abhängig auf ihn, dass er solche wie ich annimmt. Nicht wahr, Bruder Mössinger, ist das nicht zentral? Und das ist auch zentral hier. Da sprach seine Mutter zu ihm, der Flug sei auf mir, mein Sohn, gehorche nur meinen Worten, geh und hol mir. Da ging er hin und holte, genau wie Adam. Er nahm, bumm, ja, und holte und brachte es seine Mutter, ein Mutterskind, ja. Da machte seine Mutter ein Essen, wie es sein Vater gerne hatte. und nahm Esaus, ihre älteren Sohnes, Feierkleider. Warum Kleider hier? Essen, Kleider, Zeichen der Erwählung. Der Herr macht die erste besondere Kleider, als er schlachtet ein Tier im Paradies, um Adam und Eva zu überdecken. Was viel besser als diese Feigenblätter sind, vor allem wenn es wirklich kalt wie vor 10 Tagen war. Ja? Josef kriegt dann später ein Kleid als Zeichen der Erwählung. Und hier ist auch hier eine Stufe in dieser ganzen Entwicklung. Der Prophet spricht im Totenreich mit einem Kleid, Samuel. Er hat für Gott gesprochen und deswegen dürfte er Kleid der Erwählung im Totenreich tragen. Und Jesu, die 4 Heidenknechte nach Johannes werfen den Los um sein Gewand. Das bedeutet, sein Erwähltsein, das Segen, die von ihm ausgeht, wird zu den Heiden gehen in alle 4 Himmelsrichtungen. Und dieser Kleid erreicht sein Telos dann, sein Ende hier in Offenbarung, dass wir durch die reingewaschene Kleider, durch Jesu Kreuzesblut in sein Reich, weiße Kleider bedeutet, wir werden reingewaschen und vollkommen wie Gott sein in seinem Reich. Deswegen die ungeheuer wichtige Rolle des Kleides. Deswegen wahrscheinlich ist dieser Brauch, dass man sieht das Beste an, im Gottesdienst zu kommen. Wahrscheinlich geht es zurück, aber bitte, bei manchen Taufen kommen die Frauen mit so einem Hut, dass wir müssen unsere Kirche noch vergrößern, ja? Ja? Das ist nicht, was hier gemeint ist, ja? Und nahm Esaus ihre älteren Sohns Feierkleider, die sie bei sich im Hause hatte, und zog sie Jakob an, ihren jüngeren Sohn. Die Vertäuschung bis in Erwählung hinein, denn Jakob wird der Erwählte, bis ins Hände, dass das glatt wird rau sein. Aber sie, die Felle von den Bücklein tat sie ihn um seine Hände und wo er glatt war am Halse. Glatt war am Halse. Und das ist, wo er spricht. Und dieser glatt wie ein Aal, glatt am Halse, das ist, wo der Betrug in ihm ist. Doch das Reden, nicht wahr? Interessant, wenn man genau diese Texte so meint, genau diese Texte, dann sieht man alle möglichen Sachen. Und so gab sie das Essen mit dem Brot. Und Sie werden sehen am Schluss, dass der Wein dazu kommt. Mit dem Brot und am Schluss kommt dem Wein. Und das ist ein gesamtbiblisches Thema, die geht zurück zu Melchisedek. Brot und Wein in Bezug zu Abraham und die läuft bis zum heiligen Abendmahl hin. Brot als Zeichen des Lebens und Freude. Wein als Zeichen des Freudens und des Leiden in Christi Blut, die die wahre, endgültige Freude für uns bringen wird. Sie sind sehr vielschichtig. Das ist ein Thema für einen ganzen Vortrag. Und so gab sie das Essen mit dem Brot, wie sie es gemacht hatte, in die Hand ihres Sohn Jakobs. Und er ging hinein zu seinem Vater und sprach, mein Vater. Er antwortet, hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? Wie er glatt, ich glaube, das Wort hier ist jetzt glatt, richtig, wie er glatt lügt. Ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Schau mal, wie auch Petrus, der Jesus 3-mal verleugnet hat, 3-mal gefragt sein müsste, hast du mich erst liebe? Das ist eine Fangfrage, denn er hat ihn nicht lieber als Johannes. Du weißt, ich habe dich lieb. Und dann 2-mal mehr. Um das auszugleichen. Strindberg, der große Dramatiker, kam am Schluss seines Lebens zum Glauben. Der größte moderne Dramatiker, der Weg der modernen Theater. Er sagte am Schluss, alles was wir tun, kommt zurück zu uns. Alles kommt zurück zu uns. Natürlich ins Gericht auch. Aber es kann wohl auch in diesem Leben passieren. Und wer sehr bewusst seine eigene Schuld und Sünde ist, und das sollen wir als Christen, nicht das immer schnell überdecken, bevor wir das dann Christus übergibt, und er sieht, was er dann negativ erlebt im Leben, er wird vielleicht merken, dass etwas davon stimmt jetzt hier auf dieser Welt. Versuchen Sie mit Ihrem Leben und Ihren Lebensproblemen. Ich kenne zum Beispiel ein Ehepaar, die bewusste Christen waren, die Geschlechtsverkehr vor der Ehe gehabt haben und lebten miteinander. Und sehr kurz danach ist die Ehe auseinandergegangen. Schauen Sie sehr genau. Ich kenne noch einen Fall. wo das passiert und wo der junge Mann impotent geworden ist. Und die abtreiben, wie viel Schuld kommt. Wie meine Cousine sagte zu mir, eine Jüdin, sie sagt, mit 17 habe ich abgetrieben, ich habe keine Ahnung gehabt. Und jetzt habe ich schreckliche Schuld und ich bin 40 Jahre alt. Gott ist ernst zu nehmen. Es ist nicht nur ein Tralala-Gott. Nein, alles ist lieb und nett und vergeben. Ein ernster Gott. Gott ist Vergebung. Aber er vergibt. Manchmal sehr hart. Der Weg ist nicht der billige Gnade, wie Bonhoeffer sagt. Wir haben mit einem ernstzunehmenden Gott zu tun. Nicht nur ein Püppchen in die Krippe, wie man ihn heute gerne haben will. Jakob sprach zu seinem Vater, ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn, ich habe getan, wie du mir gesagt hast, komm nun, setz dich hin und iss von meinem Wildbrett, auf das mich deine Seele segne. Isaac aber sprach zu seinem Sohn, Isaac ist nicht dumm, er überprüft ein bisschen und er weiß, weil er blind ist, dass man muss vorsichtig sein. Und blinde Leute neigen vorsichtig, mit vollem Recht zu sein. Wie hast du so bald gefunden, mein Sohn? Kommt Ihnen ein bisschen komisch vor, so gute Jäger wie der Esau ist, ein bisschen schnell ist das noch. Er antwortet, der Herr, dein Gott, beschert mir's, und das ist wahr. Der Herr, sein Gott, hat ihn den Segen beschert, und das geht zurück zu dem Erstgeburtsrecht. Der Segen kommt von Gott. Es ist wahr, im tiefsten prophetischen Sinn, aber innerhalb einer Lüge. Denn er hat nicht willschnell erschossen. Aber dieser Satz hat eine tiefe Bedeutung, wie dieser andere Satz, der Flug sei auf mir, mein Sohn, hat einen sehr tiefen Sinn. Der Herr, mein Gott, beschert mir es. Er hat Jakob gesehen für den Segen, auch wenn er Esau als Erster geboren ist. Er hat von vorne heran, weil er weiß im Voraus über seinen Heilsplan, dieser Weg über Jakob. Gottes Wege sind unerforschbar und so tief, dass wir den nicht begreifen, so tief wie die Himmelszelt, die wir wissen gar nicht, wo die endet. Auch in unser Leben, so unerforschbar sind sie. Auf einer Seite ist das eine Lüge und auf die andere Seite ist eine ungeheuer prophetische Tiefe. Der Herr, dein Gott, beschert mir's. Er hat's gegeben und er wird dann das bestätigen in diesem Kampf. Da sprach Isaac zu Jakob, tritt herzu, mein Sohn, dass ich dich betaste, ob du mein Sohn Esau bist oder nicht. Er will das hören. Er kann es nicht sehen, so er will das bis ins Leib spüren. Leib, Geist und Seele, eine unzertrennliche Einheit. So trat Jakob zu seinem Vater Isaac und als er ihn betastet hatte, sprach er. Und dieses spiegelt die ganze Geschehen, die zwiespältig ist. Die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Und diese Zwiespalt, die Isaac jetzt hier empfindet, ist die Zwiespalt der Lage überhaupt. Der Segen wird an die richtige Person mit Recht gehen, aber über Betrug. Die glatte Jakob, der hinterlistige Betrüger. Und gerade diese Aussage Isaaks zeigt, dass er auch spürt eine Zwiespalt in diese ganze Geschehen. Eigentlich sollte er nicht ein Segen geben in ein zwiespältiges Verhältnis. Die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Er sollte vorsichtiger sein. Das ist er nicht, denn der Herr will, dass er Jakob segnet. Versteht ihr hier, diese Zwiespalt, die läuft dort das ganze Geschehen. Die Lüge von Jakob, aber trotzdem die richtige Person wird gesegnet. Diese Zwiespalt geht bis in das Empfinden von Isaac, der auch ein Gesegneter ist. Nicht wahr? Er hat das von Abraham bekommen. Es geht in seine Empfindung hinein. Und er segnete ihn und sprach, bist du mein Sohn Esau? Er antwortet, ja, ich bin. Immer wieder diese falsche Aussage, immer wieder dieser Betrug. Ja, die Mutter wird die Verantwortung übernehmen, aber so einfach ist es nicht. Und ich habe Recht, denn Esau hat sowieso sein Erstgeburtsrecht verkauft. Nein, so einfach ist es nicht. Er lügt immer wieder und er lügt auch den Gesegneten an und deswegen muss das vergolten mit schweren Zeiten in die Zukunft für ihn, ständig Angst, bis zum Kampf mit Gott selbst. Aber trotzdem kommt Gott ans Ziel. Nicht glatt wie wir, so glatt im Sinne, so einfach durch. Gottes Wege gehen so durch, Irrung in Wirrung, so heißt eine Erzählung von Fontana, aber das könnte genau eine Überschrift über viel in der Bibel. Doch was uns scheint als Irrung in Verwirrung, und wie ist es in unser eigenes Leben, in unser eigenes Glaubensleben, so glatt, so klar geht es nicht. Da sprach er, so bring mir her, mein Sohn, zu essen von deinem Wildbrett, dass dich meine Seele segne. Immer wieder diese Beziehung Leib, Geist und Seele. Da brachte es ihn und er aß. Und er trug ihn auch jetzt Wein hinein und er trank. Es wird besiegelt. Und Isaac, sein Vater, sprach zu ihm, komm her und küsse mich, mein Sohn. Das ist ein alter Brauch unter Juden, die meine Schwester sehr ablehnt. Und ich mag es auch nicht sonderlich, dass man sich umarmt und immer die Leute küssen. Das geht auch so, die Brüder küssen Gläubige, nicht wahr? Es hat einen biblischen Hintergrund, ob das so hygienisch immer ist, das weiß ich nicht, ja. Er trat hinzu und küsste ihn, da roch er den Geruch seiner Kleider. Jetzt wird es für ihn bestätigt und besiegelt. Und segnete ihn und sprach, siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Fruchtbarkeit. Fruchtbarkeit, denn Israel wird so viel wie die Sterne am Himmel oder Sand am Meer. Und das wird über Jakob geben. Und das bedeutet nicht, dass wir ein großes Volk auf einmal, sondern wir sind groß durch die Zeit. Es hat immer Israeliten gegeben. Geruch meines Sohnes wie der Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Gott gebe dir von Tau des Himmels Fruchtbarkeit, Leben, Wachstum und von der Fettigkeit der Erde und Korn und Wein die Fülle. Wir sollen auch diesen Text in Bezug zu die tausendjährige Friedensreich, denn dieser Text spannt einen sehr großen Bogen. Es geht nicht nur, dass das Land fruchtbar wird, dass das Volk fruchtbar will und dass das Volk natürlich das Land hat, sondern es geht zu einer Zeit der großen Fruchtbarkeit auf dieser Erde in die tausendjährige Friedensreich. Fettigkeit der Erde, Tau des Himmels, Fettigkeit der Erde, Korn und Wein, die Fülle. Das sind sehr prophetisch, voll gesamtbiblisch zu verstehen. Bezug zu die Friedensreich. Völker sollen dir dienen. Wer dich segnet, wird gesegnet und verflucht, wird verflucht. Das steht hier. Doch dich soll gesegnet werden alle Völker auf Erden. Denn wir dienen der wahre Israel, Jesus Christus. Und dieser Segen geht zu Jesus und dann von ihm weiter durch. Völker sollen dir dienen, in Jesus Christus dienen die Völker der Welt, der endgültige, gesegnete Israel. Doch dich werde gesegnet alle Völker auf Erden. Und Stämme sollen dir zu Füßen fallen, das wird der Weg über den Stamm dann Juda, die natürlich von Jakob abstammt, sei ein Herr über deine Brüder und deine Muttersöhne sollen dir zu Füße fallen. Verflucht sei, wer dich flucht, gesegnet sei, wer dich segnet. Und das ist eine direkte Anspielung hier an der große vierfachen Segen Abrahams mit dem Anfang der Berufung Israel, 1. Mose 12. Und das sollen wir in unserer Zeit niemals vergessen. Und deswegen sind sie hier. Israel bleibt als Volk der Gesegnete. Trotz manches Betrug. Denn wenn man schaut, was für Verbrechen wir Juden durch die Jahrhunderte und Jahrtausende gemacht, wenige Mörder haben wir, wenige Huren haben wir, wenige Alkoholiker haben wir, aber leider haben wir viel Betrüger gehabt im Lauf der Geschichte. Das ist nicht die schlimmste Verbrechung, aber es ist kein Gute. Jeder Volk hat seine Verbrechung und Verbrecher. Und das war immer die Schwäche der Juden. Es gibt sehr ehrliche, bitte gewinnen Sie nicht den Eindruck von mir, dass Vorsicht für die Juden, er ist gefährlich. Nein, mein Großvater, Isaac hieß der, der war glatt im positiven Sinn, direkt, klar. So steht es im Buch geschrieben, so soll man ehrlich. Und meine Mutter bis heute prüft immer, was sie tut, an was ihr Vater von der Bibel her das verstehen wird. Aber das Problem Jakob ist Israels geistliche Problem. Aber Israel bleibt gesegnet in Israel, der Gottes streite, mit wem wir dann viel zu tun haben, morgen Abend und dann am Dienstag. Amen. Wir beten. Dieses Gebet, Herr, ist Schweigen. Nicht in mir selbst, sondern vor deinem Kreuz. Nicht tot ist dieses Holz, sondern lebendig, mit Trieben doch wachsen. Nicht stumm bleibe ich da, sondern schweigend wie Johannes zu deinen Füßen, wartend, Herr, auf deinen Segen. Amen. Wann soll ich was über die Bücher? Soll ich gleich hier? Ja. Wenn Sie mich kennen, dann wissen Sie, ich gehöre auch eine alte jüdische Tradition, denn in jüdische Ghetto ging man von Ort zu Ort in einen Wagen, mit einem großen Wagen, ein Lastwagen, und was war drinnen in dieser Lastwagen? Entweder Heringen oder Bücher, und vor allem Bücher, ja? Und wie Bruder Mössinger sagt, meine Bücher kommen ziemlich schnell. Letztes Jahr sind 5 Bücher von mir gedruckt worden, aber man muss dazu sagen, mein Dackel hat 3 Bücher geschrieben, nicht alle von mir kommen. Das neueste Buch von mir ist im Titel sehr herausfordernd, aber es ist sehr zentral, das Jesaja-Evangelium. Dieses Buch nimmt Bezug auf die meistzitierten Buch im Neuen Testament von Alten Testament her und zeigt, dass das ganze Evangelium, Kreuz, Auferstehung, Heiligen Geist, Weltmission, Jungschaugeburt, Samstag, Sie nennen das, das ist drinnen in Jesaja. Und das geht im kurzen Abschnitt, versucht in die Tiefe, das als Evangelium darzustellen. Das ist ein Evangelium. Wir haben einen Pfarrer hier. Sagt er was gegen diesen Titel, das Jesaja-Evangelium? Ich habe nie erlebt. Vielleicht haben wir mehrere Pfarrer hier. Wir haben mehrere Pfarrer. Eins und noch eine ist. Da haben Sie nichts gegen diesen Titel, Jesaja-Evangelium. Nein. Gibt noch jemand hier, der was dagegen? Ich habe nie erlebt, dass jemand was.
Jesaja ist der Evangelist des Alten Testaments.
Das ist richtig. Das ist genau. Und so heißt es das Jesaja-Evangelium. Dann habe ich ein Buch, die sehr ähnlich wie diese Auslegung ist. Ich nenne das mein Krimi. Die Richter, die große Richter, dann das ist ein aufregendes Geschehen. Wie der Herr durch versagende Menschen, ich habe zu diesem Thema auch hier gesprochen, wie der Herr durch total versagende Menschen wie Simpson zum Beispiel und Gideon und so, wie er ans Ziel kommt. Aufregendes Geschehen mit viel Zeichenhandlung, die heute nicht öfters verstanden werden. Denn die Bibel wimmelt von solcher Zeichenhandlung. Dann kommt mein Buch über den Psalmen. Als David habe ich ein gewisses Recht, wie ich öfters sage darüber. Ich heiße David, ich bin auch Dichter. Ich habe 10 Bände Lyrik in England, Amerika, in Israel veröffentlicht von sehr guten Verlagen. Ich bin Dichter, ich bin Hebräer, ich bin dunkelhäutig wie David und ich habe eine schöne Gestalt gehabt, bis ich ein Bayerin heiratete. Naja. Dieses Buch ist mit zentralen Psalmen beschäftigt. Was ist der Mensch am 8? Der große Kreuzesam, der zentrale Text der Bibel überhaupt, die Jesus vollständig am Kreuz betete, Psalm 22. Der Todessam 39. Der Bußsam Davids 51. Und mein Lieblingssam, von aller Zeiten umgibst du mich her und hältst deine Hand über mich. Das ist auch ein Segen der Psalm. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu groß. Ich kann sie nicht begreifen, ja. Und auch die Bezug David und Jesu. Das ist in einem Buch. Alle diese Bücher sind wer zu Zuhörer sehr verbilligt. Wie ich immer sage, wer eingeschlafen ist, muss Vollpreis bezahlen. Aber die Preise stehen da. Dann kommt meine, was mir am allerwichtigsten sind, das sind meine Gebetsbücher. Und das ist auch mein Verleger am allerwichtigsten. Das hat er mir deutlich gesagt. Jedes halbes Jahr kommt ein neues Gebetsbuch raus. Wer Freund von meinem Dackel ist, wird merken, sein Hinterlass ist hier in 2 Dackelgebete. Ah ja, 2 Dackelgebete sind da. Eine heißt in der Weite der Zeit und die andere in deine Stille gehalten. Wunderbar gemacht, dick gebunden, schöne Bilder. 21 Gebete, ganz verschiedenen Art in jede und die sind auch sehr preiswürdig, 9,80 €. Wer interessiert hat an Kunst als Verkündigung. Ich habe mit großen Kunsthistoriker studiert. In meiner Kirche sind sehr interessante Kunstwerke jetzt entdeckt. Und gerade in der Böblinger Zeitung habe ich gerade ein Interview gehabt. Ich habe 4 Kunstbücher geschrieben. Eine Weihnachtsband, ein Rembrandtband, ein Caspar David Friedrich und der ganz gewagte. Habe ich die erste Exemplar, ist es noch nicht draußen, Van Gogh und Gauguin als religiös, als geistliche Maler. Denn das geht um dieses Zwiespalt. Denn beide suchten Frieden mit Gott und beide leben in Zwiespalt. Das ist also sehr faszinierend. Diesen großen Maler ist faszinierend. Aber die erste Band habe ich. Wer Interesse hat, könnte ich mal einmal das vorbeibringen. Es erscheint offiziell Mitte Januar. Jetzt bitten wir um den Segen. Das, glaube ich, passt am allerbesten. Oh, aber Bruder Mössinger, haben Sie noch was zu sagen? Ja, wollen Sie den Segen aussprechen? Okay. Der Herr segne euch und behüte euch. Er segne euren Leib, eure Seele, euren Ausgang und Eingang, von nun an bis in alle Ewigkeit. Amen.